Natürlich habe ich auch Fehler gemacht, natürlich bin ich in Fettnäpfchen getreten und sowas, aber das ist okay. Also ich glaube, das ist total, das ist super wichtig, was ich auch anderen Leuten immer wieder sage. In dem Prozess, wo wir unsere Privilegien verstehen, werden wir immer wieder auf Kosten von anderen Menschen einen Lernprozess durchmachen, aber das ist okay, weil das können wir nicht verhindern.
Solange man sich dessen bewusst ist, ne?
Genau.
Willkommen zum Role Models Podcast, dem Podcast, bei dem wir inspirierende Frauen zu ihrem Leben, ihrer Karriere und dem, was sie auf dem Weg gelernt haben, interviewen. Wir sind Darwin und Isa und wir sind die beiden Gründer von Role Models, der Event- und Podcast-Reihe, die wir gemeinsam gestartet haben, um weiblichen Vorbildern eine Plattform zu geben, damit wir von ihnen lernen können. Unser Gast in dieser Folge ist Ezra Karakaya und Ezra ist Moderatorin, Videoproducerin und Aktivistin. Und Ezra ist im Berliner Stadtteil Wedding geboren und aufgewachsen und hat zunächst Musik- und Medienwissenschaften studiert. Den Master in Medienwissenschaften hat sie dann allerdings abgebrochen, um sich voll und ganz auf ihre eigene Idee zu konzentrieren und diese zu verfolgen. 2018 gründete Ezra zunächst ihr eigenes YouTube-Talk-Format BlackRock Talk, das auch seit Oktober 2019 dann bei Funk, das ist die Online-Plattform von ARD und ZDF, unter dem neuen Namen Karakaya Talk zu sehen ist. Eine Talkshow für uns, von uns, ohne Gelaber, Diskussionen, die empowern, die heilen und die aufklären. So beschreibt Ezra ihre Show. In ihrem Format behandelt sie gemeinsam mit ihren Gästen Themenbereiche wie Rassismus, Feminismus und Politik und bietet Menschen eine Bühne, die oft in gängigen Medien unter, falsch oder gar nicht repräsentiert werden. Ihr Ziel ist es, die deutsche Medienlandschaft zu diversifizieren. In unserem Gespräch erzählt uns Ezra, wie und warum sie damals BlackRock Talk gestartet hat, wie die Erfahrung bislang für sie und ihre Gäste war und auch darüber, welche Themen und Erkenntnisse besonders bei ihr persönlich gewirkt und nachgewirkt haben. Gemeinsam mit Ezra definieren wir einen guten Rahmen für eine Diskussion. Wir sprechen über das Handwerk des Diskutierens und gehen der Frage nach, wie man lernen kann, gut zu diskutieren. Und Ezra erzählt uns auch, wie sie aufgewachsen ist und was es mit ihr gemacht hat, dass sie immer wieder etwas erreichen musste, um Wertschätzung zu bekommen. Sie spricht ganz offen über ihren Selbsthass im jugendlichen Alter und wie ihr ein Schlüsselmoment dabei geholfen hat, einen großen Schritt in Richtung Selbstakzeptanz zu gehen. Außerdem teilt Ezra, wie ihre Erfahrung war, mit einem Life-Coach zu arbeiten und wie sie dabei erstmals ihre Träume und ihre Vorstellungskraft zulassen konnte. Es ist wirklich ein sehr persönliches, ein sehr offenes und sehr ehrliches Gespräch mit einer wahnsinnigen Schnelligkeit. Wir haben viele Denkanstöße mitgenommen und wir hoffen, das tut ihr auch. Wenn ihr den Karakaya Talk noch nicht kennt, dann schaut euch unbedingt mal ein paar Folgen an. Das Format ist wirklich, wirklich eine Bereicherung. Unser Partner für diese Episode ist wieder Schieß Mercedes. Um die Frage, ob du glücklich bist in deinem Job. Darum geht es im aktuellen Newsletter von Schieß Mercedes. Und Nora Vanessa Wohlert von Edition F, die war ja auch schon mal bei uns im Podcast, hat sich mit Ragnhild Struss getroffen und über ihren Werdegang gesprochen. Und Ragnhild hilft mit ihrer Beratungsfirma Menschen, ihre individuellen Stärken und Fähigkeiten entsprechend zu leben und zu handeln, beruflich und auch ganz persönlich. Sie hilft bei der Suche nach einer Arbeit, die ganzheitlich zur Persönlichkeit passt. Und Ragnhild rät, sich regelmäßig und bewusst Zeit zu nehmen und zu hinterfragen, was wir wirklich überhaupt wollen und ob wir das, was wir machen, auch wirklich gerne tun. Wie auch du herausfinden kannst, was zu deiner Persönlichkeit passt, dann solltest du unbedingt den aktuellen Newsletter lesen, denn da gibt Ragnhild weitere Tipps dazu. Anmelden für den Newsletter könnt ihr euch unter newsletter.schießmercedes.de. Und wie immer an dieser Stelle von Isa und von mir einen herzlichen Dank an Schieß Mercedes für die Unterstützung von dieser Folge. Und ja, jetzt geht's los mit dem Role Models Podcast. Hier ist Episode Nummer 41. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß mit der offenen, ehrlichen und sehr reflektierten Ezra Karakaya. Kannst du dich an ein wichtiges Gespräch für dich erinnern?
Im Arbeitskontext?
Ist egal. Also so ein Gespräch, wo du zurückblickst und sagst, wow, das hat mich nachhaltig geprägt oder es hat mich noch lange Zeit bewegt oder es hat mich inspiriert oder es hat mich irritiert oder es hat mich in irgendeiner Form
ja, hat das berührt. Gedanken ausgesetzt, die neu waren.
Ich glaube, ich hatte dieses Jahr so einige Gespräche, wo ich sagen würde, dass die nachhaltigen Eindruck hinterlassen haben, vor allem auch, weil ich dieses Jahr, Anfang des Jahres, mir vorgenommen habe, stärker Grenzen für mich zu setzen und sie viel stärker und frühzeitiger zu kommunizieren. Dementsprechend hatte ich einfach auch viel mehr Gespräche und Unterhaltung und Begegnungen mit Menschen, die dann irgendwie für mich besonders waren, weil es ist das erste Mal, dass ich diese Gespräche hatte. Und das hatte ich im Arbeitskontext hatte ich das tatsächlich jetzt einmal, da waren wir in der Entwicklungsphase mit Funk, mit dem damaligen Format BlackRock Talk und da ging es um die Namensfindung und die war sehr schwierig, also einen neuen Namen zu finden. Und es ging hin und her und hin und her und dann hieß es am Ende, okay Esther, du hast die letzte Entscheidung, sag einfach, was ist. Dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir den Namen und dann kam die E-Mail, war so, nee, machen wir doch nicht, wir nehmen den anderen Namen. Und da waren da so ganz, 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 ganz schlimme Namensvorschläge und das wissen die KollegInnen auch, deswegen kann ich das ja so sagen. Und dann hatte ich halt eine E-Mail aufgesetzt gehabt und irgendwie gesagt, guck mal, nee, das ist irgendwie, das ist nicht cool und ich fühle mich übergangen und das ist nicht richtig und ich mag das nicht. Und das kommt natürlich aus einer Position, wo ich sehr quasi abhängig war. Und auch noch nicht in irgendeinem honorierten oder irgendwie finanziell abgesicherten Verhältnis war. Und das war ein besonderer Moment, weil ich quasi für mich meine Grenzen kommuniziert habe. Mhm. Aber auf der anderen Seite auch erleben konnte, wie das aber auch ankommt und auch fruchten kann. Und dass dann quasi mit dem Gespräch, habe ich den Eindruck, haben wir, glaube ich, uns so ein bisschen, haben wir so eine Mitte gefunden, wie wir miteinander kommunizieren wollen, weil dann wurde darauf eingegangen und ich war so, ey, cool, Mann, was ich sage, wird angenommen, wird irgendwie darauf wird eingegangen und dann war da halt, das war so ein, das war echt ein schönes Learning.
Wenn du den, dieses Grenzen setzen so ein bisschen chirurgisch jetzt so auseinanderpflücken würdest, um zu sagen, okay, jetzt rückblickend habe ich daraus gelernt, wie ich dazu komme, Grenzen zu setzen, meine überhaupt zu kennen, zu kommunizieren, mhm. die Wirkung dieser Aussage auch zu erkennen, dass da auch nichts Schlimmes passiert, hoffentlich. Genau. Also kannst du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht helfen oder Tipps geben, wie man lernen kann, Grenzen zu erkennen, zu setzen und auch zu kommunizieren?
Also ich glaube, für mich war das an allererster Stelle, für mich selber herauszufinden, wo eigentlich meine Grenzen liegen. Weil ich komme einfach aus einer Vergangenheit, wo das für mich sehr natürlich war, nicht meine Grenzen zu ehren, sondern die Grenzen von anderen Menschen sehr stark zu respektieren. Und das bringt aber halt nichts, ne? Weil das eine sehr starke Selbstverleugnung ist. Und das habe ich dann quasi irgendwie im Laufe der letzten ein, zwei Jahre gemerkt, dass ich da nicht so gut drin bin und dass es mich super unglücklich macht. Und dann quasi, ne, das, der erste Schritt war für mich anzuerkennen, dass ich diese Herausforderung habe. Zweiter Schritt war einfach für mich auch einfach eine Sensibilität zu entwickeln, zu gucken, okay, Esther, wann ist das, wann, also, ne, was macht das mit dir? Wo fühlst du was? Ist okay. Und warum fühlst du dich so? Weil manchmal hatte ich das, ne, habe ich Bauchschmerzen gehabt, aber hat mir das dann irgendwann mal schön geredet oder irgendwie anders, irgendwie auf das Ego in mir geschoben. Ach, du bist jetzt einfach nur so und so. Deswegen ist das nicht, ne? Aber das dann auch einfach ernst zu nehmen. Und dann sich die Zeit nehmen und einfach wirken zu lassen, weil das ist nämlich meine Herausforderung. Ich kann ganz oft in dem Moment nicht verstehen, warum es mir gerade unangenehm ist. Aber dann nach ein paar Tagen, ein paar Wochen, manchmal auch Monate so, nee, ich weiß warum. Weil das hat mich daran und daran erinnert und das macht das und das mit mir. Und dann auch war das für mich ein Learning zu sagen, okay, auch wenn 3, 4, 5 Monate vergangen sind, ich kann sie immer noch kommunizieren. Und bei dem Kommunizieren war es dann für mich wichtig zu sagen oder keinen Menschen zu verteufeln und immer mit einer offenen Haltung, mit einer Einladung quasi in ein Gespräch reinzugehen und quasi auf mich bezogen zu sprechen und nicht vorwerfend quasi in ein Gespräch reinzugehen.
Nutzt du dann so den ersten Impuls, wenn es jetzt ums Kommunizieren geht, nutzt du den ersten Impuls und schreibst dann die Mail oder schreibst du die Mail, legst die nochmal zur Seite, guckst dir das nochmal an und reflektierst nochmal und fragst dich dann, ist das der richtige Ton? Ist das, gehe ich da mit einer richtigen Intention ran? Also wie hast du das auch über die Monate, ne, wenn du sagst, so am Anfang des Jahres hast du angefangen damit, so die Grenzen für dich zu definieren, sowohl im Privaten als auch im Beruflichen. Aber ist das so ein Prozess, den du definieren kannst, wie der abläuft?
Also prinzipiell antworte ich nicht oder reagiere ich nicht, wenn ich gerade viele Sachen in mir fühle, weil ich das Gefühl habe, ne, lass erstmal wirken. Ich will es jetzt erstmal spüren und ich will es jetzt erstmal in den Knochen tragen und es ist okay. Und dann gehe ich meistens erstmal nochmal mit einem ruhigen Kopf rein. Und da helfen mir tatsächlich ganz oft Gespräche mit anderen Menschen, was ich früher auch nicht gemacht habe. Ich habe früher irgendwie, dachte ich so, das ist voll peinlich und das ist voll schwach, das machst du jetzt nicht, ziehst es jetzt durch. So,
machst
du, ne,
mit dir selbst.
Genau, aus. Richtig. Ja. Und dann in Gesprächen mit Leuten, die mir dann irgendwie Sachen spiegeln können, merke ich dann, okay, das und das und das sind die Probleme, die kann ich tatsächlich, also das ist auch, stimmt auch so, und dann schreibe ich das meistens runter, dann kommt das auch drauf an, wer die Person ist oder wer das Gegenüber ist. Wenn es FreundInnen sind, wo ich weiß, die haben Wunder, wir sind lange befreundet und wir haben einfach sehr ähnliches Herz, dann ist es so, Mann, guck mal, das war doof, mach das nicht. Oder können wir bitte darüber sprechen? Im Arbeitskontext ist es auf jeden Fall eine Sache, wo ich es runterschreibe und eigentlich immer nochmal jemanden rübergucken lasse und sage, hey, kommt hier wirklich das durch, was ich sagen möchte? Aber in den meisten Fällen ist es dann tatsächlich auch so, hey, das ist schön gut geschrieben, so kannst du auf jeden Fall machen. Aber ich brauche dann manchmal auch einfach dieses Okay nochmal.
So Sounding Board, was ja. dir ein bisschen das zurückspielt.
Ja.
Weil ich finde ja häufig, gerade in so Situationen, wo man vielleicht denkt, so, das ist jetzt so eine Grenze, die ich eigentlich setzen müsste, reagiert man häufig durch oder aufgrund eines Impulses und dann kritisiert man vielleicht auch den Gegenüber manchmal auch aus falschen Gründen, ne? Weil das so eine.
Das ja, habe so ich nicht so sehr tatsächlich.
Nee? Okay. Nee.
Weil ich ja genau das Gegenteil bin. Ich habe nicht auf meine Impulse gehört. Ich habe das in meinem Leben nie gelernt. Ich habe das nie gelernt gehabt und dementsprechend habe ich meine Impulse immer unterdrückt. Deswegen ist es jetzt für mich eigentlich, wenn ich impulsiv handle, ist es eigentlich eher begrüßenswert für mich, weil ich sage, okay, ich folge jetzt quasi meinem Instinkt und gehe da einfach dem nach.
Mhm. Wieso waren die unterdrückt?
Ich glaube, es hat unterschiedliche Ursprünge. Zum einen glaube ich einfach, dass ich bin irgendwie aufgewachsen als Jugendliche und habe mich selber nicht gemocht. Das ist so eine Sache, mit der ich mich jetzt auch irgendwie, wo ich jetzt viel darüber nachdenke. Aber ich hatte nicht so ein Umfeld, als ich aufgewachsen bin, das mir irgendwie immer wieder mal gespiegelt hat, hey, du bist wertvoll, du bist toll und wir lieben dich so, wie du bist. Und das haben eigentlich meine Eltern gemacht, aber das sind auch ArbeiterInnen-Eltern. Das heißt, dass sie
Was machen die?
Ja, sind halt so, naja, wir lieben dich, aber bring auf jeden Fall die Eins mit nach Hause, ne?
Was haben die, was für eine Arbeit, was machen die?
Mein Papa ist Kfz-Prüfer, das heißt, er hat eine eigene Prüfstelle, hat sich selbstständig gemacht, als ich sehr, sehr klein war. Und meine Mutter ist freischaffende Architektin, aber hat dann quasi lange Zeit lang, damit mein Papa nicht sich aufbauen kann mit seinem Geschäft, war sie dann Hausfrau. Und Es ist eine interessante Sache, weil wir haben irgendwie angefangen als ArbeiterInnenfamilie, sind dann irgendwie in meiner Jugendzeit rübergerutscht in so einen Mittelstand. Aber das hat nichts daran geändert, dass meine Eltern immer noch in dem Mindset sind, in diesem ArbeiterInnen-Mindset. Und dementsprechend war das halt immer so, nee, also nur du wirst Richterin und dann. Und wenn du erfolgreich bist, dann, und das hatte dann immer so ein Ding von wegen, wenn ich gut bin, dann bin ich liebenswerter. Und wenn ich die Eins habe, dann bin ich schöner. Und wenn ich, wenn, anstatt dieses alleinige Existieren ist ausreichend.
Hat das bei dir einen Druck ausgeübt? Oder war das Gefühl, was dich auch durch deine Jugend vielleicht so begleitet hat, so dieser Leistungsdruck oder dieser Druck, ich muss etwas erreichen, damit ich die Wertschätzung bekomme.
Voll. Und ich glaube, ich habe gar nicht mal so weit gedacht, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt gut sein, damit ich es bekomme, sondern es war mehr so dieses, ich kann machen, was ich will, du hast oder so verschissen. Das verkackt einfach auf allen Ebenen.
Sind das die Dinge, die du nicht an dir gemocht hast? Also diese Selbstkritik oder was ist das?
Voll, absolut. Ich glaube, boah, ey, wenn ich manchmal dran denke, wie ich mit mir gesprochen habe, das ist echt nicht schön gewesen.
Wie klang das?
Das waren so Sachen wie, oh, das sind Sachen wie, du bist sehr hässlich und warum bist du gerade hier? Sei doch einfach leise und warum gibt's dich überhaupt? Und dann lag ich auch manchmal nachts, ich kann mich sehr gut dran erinnern.
Wie alt warst du da?
Also eigentlich, seitdem ich denken kann, habe ich das Gefühl, dass ich so über mich gedacht habe. Wenn ich mir Kinderfotos angucke, Kind, ne, also nicht Jugendlich, sondern Kinderfotos, kann ich mich erinnern, wo ich dachte, hey, an dem Tag habe ich mich hässlich gefühlt. Zumal ich auch als Kind hatte ich ganz starke Schuppenflechte im Gesicht und dann ist man irgendwie, ich war mehrgewichtig und ich habe irgendwie in kein Schönheitsideal reingepasst und dementsprechend war das sehr einfach für mich.
Wie hat sich das über die Jahre verändert?
Die Schuppenflechte?
Nein. die Abwendung.
Dein Gefühl für dich?
Die Abwendung von diesen Monologen, ja. Von diesen Dingen, die du dir selbst so sagst. Weil du wirkst ja heute anders. Ne? Also du wirkst ja so als, also du erzählst das auch mit einem Lächeln. So, ja. Das kann man nicht im Podcast nicht sehen, aber du erzählst das auch mit einem Lächeln. Also kannst du uns ein bisschen mit auf die Reise nehmen, wie sich diese Veränderung, also dein Selbstbild sich so ein bisschen verändert hat?
Ich habe, glaube ich, mit meiner Politisierung Anfang meiner 20er, ich habe mich eigentlich vergleichsmäßig sehr spät politisiert Und da bin ich das erste Mal in irgendwie in Empowerment-Räume gekommen und dann waren irgendwie welche, ne, Geschwister hier in Berlin, die mir dann mir in die Augen geguckt haben, gesagt haben, es gibt einen Grund, warum du dich so fühlst. Und dann war das für mich so, hä, was meinst du? Und dann, ne, haben die mir irgendwie erklärt, dass es irgendwie Struktur hat und dass wir in einer Welt leben, wo irgendwie Menschen irgendwie zugeordnet werden in Kategorien. Und das war dann für mich das erste Mal, dass ich das in einem gesellschaftlichen Kontext wahrgenommen habe. Was aber nichts an meinem Selbsthass geändert hat. Es ging erstmal weiter und dann hatte ich einen Höhepunkt mit 23, 24, wo ich gar nicht mehr in den Spiegel gucken konnte. Und dann hatte ich einen Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, ich weiß, Esther, ich weiß, du kannst dich jetzt gerade in diesem Moment nicht lieben und es ist Schwachsinn, davon auszugehen, das jetzt so zu machen. Aber was du machen kannst, ist, hasst dich doch einfach nicht mehr. Sag doch einfach, unterlass doch einfach die Sprüche, unterlass doch einfach nur die Sätze, die du in deinem Kopf hast. Und das war mein allererster Schritt quasi, in Richtung Selbstakzeptanz und Selbstehre, kann man das so nennen?
Hm.
Ja.
Hm.
Ja.
Seit, also wenn du sagst, so mit 23, 24 kam so ein bisschen die Veränderung oder so der Turning Point, Wendepunkt. Wie schaust du auf den Punkt zurück? Sagst du, das hätte viel früher passieren kann? Warum habe ich mir das vorher vielleicht gar nicht so gesagt? Was hat dich davor, was hat dich zurückgehalten? Und was kannst du vielleicht, was kannst du anderen, die vielleicht auch an so einem Punkt mal waren oder sind, auf, ne, auf den Weg geben oder als Ratschlag geben, genau diesen Moment dann zu nutzen und zu sagen, nee, ich bin eigentlich die Person, die ich bin und das ist gut so und es reicht.
Ich würde auf jeden Fall sagen, es war der richtige Moment, wo es passiert ist. Und auch wenn es heute zum ersten Mal passieren würde oder erst in 10 Jahren, dann ist es und war das der richtige Moment. Also ich glaube nicht an dieses, ich möchte nicht an dieses Ding glauben von wegen hätte, sollte mal und irgendwie früher oder ich bin viel zu alt. Nee, das ist Schwachsinn. Das ist, jetzt ist der richtige Moment. Wenn es jetzt passiert, dann war ich jetzt gerade bereit dafür. Das heißt auch, dass ich mit 23, 24 erst bereit dafür war. Es musste irgendwie vorher was passieren und es hätte auch sein können. Was wäre, wenn ich diesen Menschen, diesen wunderschönen Menschen Berlin nicht begegnet wäre? Dann wäre ich vielleicht heute immer noch hier und würde quasi so schlecht mit mir selber sprechen. Dazu muss man aber auch sagen, das ist ein Prozess. Ich bin immer noch drin. Ich habe immer noch Momente, wo ich denke, es ist schwierig. Es ist nie so schlimm wie damals. Aber ich habe schon Momente, wo ich stark an mir zweifle, wo ich echt frage, so, Digga, warum machst du das? Warum hältst du jetzt nicht einfach mal die Schnauze? Sei doch einfach mal leise. Das sind echt Momente, wo ich mich einfach hart schäme für mich, aber dann habe ich auch schon meine Mechanismen, wo ich sage, okay, chill mal jetzt erstmal, es wird gut und dann spreche ich auch mit den Menschen, wo ich weiß, okay, die spiegeln mir das, was wirklich ist.
Du hast eben gesagt, Schlüsselmoment und dann um das Alter 23, 24, was war dann, was hat sich geändert in deinem Umfeld oder in deinem, ja, in dem, also was war da anders in dem, gerade zu diesem Alter?
Ich glaube, es hat sich vieles gehäuft. Ich war irgendwie, mit meinem Gewicht war ich super unzufrieden. Das hat irgendwie nochmal so einen Höhepunkt erreicht. Ich hatte zeitweise 108 Kilo gewogen, hatte dann in demselben Jahr nochmal einen Schuppenflechten-Schub quasi, wo ich am ganzen Körper überall Entzündungen hatte. Ich konnte nicht mehr laufen, weil es so wehgetan hat. Und was ist sehr, sehr wichtig, ich glaube, was dazu beigetragen hat, ist, dass ich nicht wusste, warum ich existiere. Ich wusste nicht, was meine Bestimmung war. Und das hat mich hart fertig gemacht, weil ich Menschen in meinem Umkreis gesehen habe, die Sachen gemacht haben, die es geliebt haben, die sie aufgegangen sind und die einfach zufrieden waren mit dem, wie sie waren. Und das konnte ich halt in mir nicht erkennen. Hättet ihr beide auf meinen Lebenslauf geguckt, hättet ihr gedacht, ey, ist doch hier, ne, ist doch schön, ich studiert und eine Hochschulgruppe für die Vereinten Nationen, also sehr vorbildlich,
läuft,
ne? Genau, die läuft richtig, aber ist halt nicht. Ich war halt super leer. Ja. Super leer. Und ich glaube, diese Kombination aus den ganzen Sachen hat dann so.
Und wenn du sagst, Bestimmung nicht gewusst und fühlst dich leer, wie hast du es gefüllt? Also wie hast du das dann also,
gefunden?
Ja, gefunden. Wie bist du da?
Ich liebe diese Frage. Ich habe die schon ein paar Mal gestellt bekommen in Interviews, weil für mich war der allererste Schritt, für mich einfach anzuerkennen, dass es mir nicht gut geht. Ich wollte die ganzen Jahre nicht anerkennen, dass es mir nicht gut geht, weil ich dachte so, mit welchem Recht willst du hier behaupten, dass es dir nicht gut geht? Du bist verdammt nochmal in Berlin. Du hast verdammt nochmal einen Studienplatz. Du hast Eltern, die dich finanzieren. Du bist gesund. Du bist verdammt nochmal gesund, so kannst du mal, du hast kein Recht zu behaupten, dass du nicht glücklich bist. Und dann aber einfach den Sprung zu schaffen, zu sagen, obwohl ich diese ganzen Sachen erleben darf und obwohl ich diese ganzen Sachen in meinem Leben haben darf, auch Familie und Freunde, einfach anzuerkennen, ich bin nicht glücklich. Und mit dem, als ich das erste Mal ausgesprochen habe, es meiner damaligen Freundin gegenüber, hat sie zwei sehr schöne Sachen gesagt. Und zwar einmal meinte sie, sie ist eine praktizierende Christin, und sie meinte, es gibt eine christliche Gabe, das ist die Geduld. Lass einfach mal los. It's gonna be okay. Und das zweite war so, hey, ich kenne da jemanden und vielleicht kann sie dir ein bisschen helfen. Und sie hatte mich dann vermittelt an meinen Life-Coach tatsächlich. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe jetzt mit vielen Leuten gesprochen, die sehr kritisch sind gegenüber Life-Coaches. Mhm.
Warum? Was sind deren Argumente? Warum?
Weil die sagen, das ist halt total Geldhascherei und das ist irgendwie nicht ernst und das ist irgendwie bla bla. Und das kann ich voll gut nachvollziehen. Ich glaube, bei ihr, ich habe einfach Glück gehabt mit dieser Person, mit meinem Coach, weil sie einfach ein ganz bestimmtes Programm fährt. Und in diesem Programm ist es halt wirklich begrenzt, sind 3 Monate. Und dann sagt sie einfach nur, am Ende des Programms weißt du, was du willst. Und so, oh mein Gott, das hört sich total so verkäuferisch an. Aber das war dann wirklich dieses Ding von wegen, hey, wir setzen uns jetzt hin und ich weiß, was du willst. Du kennst deine Träume, du glaubst nur, dass sie unmöglich sind. Ich dreh's nicht jetzt ein bisschen. Hol mal die Sachen raus, hol mal raus, was in dir steckt. Und das war dann quasi der 3-monatige Prozess, wo ich dann, ich würde nicht sagen, meine Bestimmung gefunden habe, das war es nicht. Ich würde aber schon sagen, wo ich zum ersten Mal zugelassen habe, was ich so an Vorstellungskraft in mir habe.
Hast du das alles aufgeschrieben?
Voll.
Ja?
Also, aber ganz detailliert.
Ganz detailliert. Ganz also detailliert. Im Prinzip einen kompletten Plan aufgeschrieben. Ja. Wie viel davon hast du bis jetzt umgesetzt?
Tatsächlich ist in der Zeit die Idee von BlackRock Talk entstanden. Natürlich nicht mit dem Namen und auch nicht in dem Setting, aber es war halt schon so dieses, und ich habe es auch nicht Talkshow genannt. Ich habe es gesagt, da meinte ich irgendwas von wegen, ich wünsche mir eine Show, die super intim ist, wo Menschen zu sehen und zu hören sind, die sonst nicht gesehen werden und nicht gehört werden. Und wir können über sehr, sehr tiefe Gespräche sprechen und es ist emotional intelligent, es ist auf unterschiedlichen Ebenen intelligent und Leute fühlen sich zu Hause, auch wenn sie draußen quasi vor ihren Screens gucken, zugucken. Genau. Da sind auch viele andere Sachen drunter geschrieben worden, also auch in anderen Lebensbereichen. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich sage, da sehe ich auf jeden Fall einen Ursprung. Also das, wo wir jetzt stehen, war vor 2 Jahren original ein Gedanke. Original. Und es ist manchmal so perfide, da zu sitzen im Studio und ich denke mir so, was passiert hier gerade?
Es wird real. Also
diese Manifestierung, ne? Also sagen so, dass ich ausspreche, dann the universe conspires to make
musst du
it
dich
happen.
Manchmal kneifen und denken, crazy, ja. Ich habe das damals schon aufgeschrieben und jetzt sitze ich wirklich hier.
Voll. Oh Gott. Schon,
Es erinnert mich gerade an, das ist jetzt, ich weiß gar nicht, ob das hier reinpasst, aber es erinnert mich an einen Dokumentarfilm von Coldplay. Und Coldplay hat ist ein ganz toller, der letzte Dokumentarfilm zum letzten Album, zum letzten Live-Tour, Head Full of Dreams, glaube ich. Und der einer der engsten Freunde von Coldplay ist ein Videomensch gewesen und kennt die, seitdem die in der WG sind, und hat die ganze Zeit begleitet und also hat super Aufnahmen von der gesamten Karriere. Und er sitzt irgendwann mal da und fragt Chris Martin irgendwie beim Rumspinnen, sagt Chris Martin dann so ein bisschen lapidar, sagt, ja, und wir sind Coldplay und in 2 Jahren seht ihr uns auf der Hauptbühne von Glastonbury. Und dann sagte das einfach so und dann Schnitt, 2 Jahre später, Gott. Datum, um 2 Tage auf das genaue Datum,
Gott.
Stehen die uns in Headliner von Glastonbury. Das hat so eine, das ist so wahnsinnig, also es liegt so dieses Beispiel von Manifestierung ist da, fand ich da so, weil das könnte, man könnte jetzt sagen, mega kitschiger Moment,
ja.
Aber der hat das dadurch, dass es also auf Band ist, wo er sagt, in 2 Jahren passiert das und dann steht er da 2 Jahre später, fand ich absoluter Wahnsinn.
Dicker.
Das war eine kleine Anekdote zum Thema Manifestierung. Also,
what?
Ja, fand ich super.
Was ist zwischen dem Moment des Aufschreibens und jetzt heute passiert? Was hast du über dich gelernt in der Zeit?
Boah, so viel. Allein in den letzten 2 Monaten bin ich, oh mein Gott, ich habe so viel gelernt. Ich musste so schnell wachsen und so viel verstehen. Und das ist gut, das macht mega Spaß. Aber innerhalb von 2 Jahren, was ich alles gelernt habe, es ist massiv. Es ist wirklich massiv und ich bin sehr dankbar dafür. Aber das geht von irgendwie, ich kann mich noch erinnern, als wir die allererste Folge, nee. Nach der ersten Produktion, BlackRock Talk, muss ich in den Schnitt rein. Und dann hatte ich erst mal 2 Wochen lang eine harte Depression. Weil ich dachte so, Digga, was machst du hier für den Scheiß? Geh doch mal einfach nach Hause, mach doch einfach deinen 9-to-5-Job. Alter, warum musst du jetzt so einen Film hier schieben? Und dann konnte ich 2 Wochen lang nichts, ich konnte nicht anfangen mit Schneiden. Der einzige Grund, warum ich geschnitten habe, ist einfach nur, weil ich gesagt habe, okay, da sind einfach original 20 Freunde und Freundinnen für dich reingekommen. Du machst jetzt diese Kacke, gehst jetzt einfach auf Autopilot. Und ich habe das gemacht, aber das war krass, wie so ein kleiner Pupsi-Moment. Und man muss sich vorstellen, ich hatte so null Plattform, ne? Also es hätten sich vielleicht so 100 Menschen angeguckt, davon sind so 50 meine Familie. Aber es hat voll viel mit mir gemacht und quasi dieser Moment zu wissen, so okay, Selbstzweifel ist unabhängig von den Umständen, die, also nur wir, also ich gebe dem Macht und ich muss einen Umgang mit meiner Selbstkritik und meinem Selbstzweifeln finden. Solche Sachen bis hin zu, ne, jetzt, also ich war davor irgendwie auch schon in der Teamleitung, ne, das war irgendwie ein autarkes Team, wir waren 15 Leute, aber unbezahlt und jetzt sind wir natürlich in einem bezahlten Kontext, weil wir seit Mitte, also seit dem 15. Oktober in der Zusammenarbeit sind mit Funk, dem Online-Netzwerk von ARD und ZDF. Das ist krass, das ist wirklich nochmal Next Level, weil ich irgendwie lernen muss, was heißt es, ne? Ich muss auf einmal irgendwie die Führungsrolle spielen und irgendwie gucken, okay, wie halte ich das Team zusammen, da sind Bedürfnisse, wie gehe ich darauf ein und dann müssen Workflows und das sind Abnahmen und wie schaffe ich das wirklich immer noch, meinem Anspruch gerecht zu bleiben und trotzdem authentisch zu bleiben und irgendwie trotzdem auch einen Raum zu lassen für Fehler, weil das ist super schwierig manchmal, weil ich dann sehe, oh mein Gott, ihr seid so krass und ich sehe, wie sich das Team abrackert und ich bin so, nein, ich muss besser, ich muss mehr liefern und das ist auf jeden Fall, also die letzten 2 Monate.
Und nebenbei musst du natürlich auch noch, naja, inhaltlich, ne, denken und Themen entwickeln und den Kopf frei haben für das, was dann kreativ irgendwie auf den Bildschirm muss.
Ich muss ehrlich gestehen, dass das so ein bisschen zu kurz gekommen ist in den letzten 2 Monaten, weil ich einfach so viel koordinieren musste und irgendwie anderen Verantwortungen nachkommen musste. Aber dafür, und weil ich das nicht cool finde, weil ich eigentlich ja hauptsächlich nicht koordinieren möchte, sondern kreativen Input geben möchte, haben wir ab Mitte Januar eine neue CVD. Die wird Vollzeit da sein und die übernimmt dann wirklich ganzen koordinatorischen, auch inhaltlichen Sachen. Aber es ist dann wirklich, dass ich dann einfach mich ein bisschen mehr zurückziehen kann, sagen kann, okay, jetzt kommt mein Brain Juice. Ich weiß jetzt, wie ich da habe. Ich weiß, worüber ich diskutieren will und dass man wirklich, dass ich wirklich einen Fokus setzen kann auf das, was mir eigentlich wirklich wichtig ist.
Kannst du ein bisschen einsteigen in die Formate oder inhaltlich auch so? Was sind so Themen, die dich bewegen oder die du dann ab Mitte Januar dann so anstoßen willst?
Also Themen, die mich bewegen, sind Sachen, die unsere Zielgruppe bewegen. Und unsere Zielgruppe sind halt Menschen, die so gesellschaftlich in den hinteren Reihen sitzen, die irgendwie gerne mal nicht gehört werden, gerne mal unterrepräsentiert werden oder falsch repräsentiert werden in der Medienlandschaft. Und da versuche ich auf jeden Fall irgendwie Themen reinzuholen, die ich geil finde, aber wo ich auch merke, okay, das sind irgendwie, ne, das ist irgendwie auch relevant für die Zielgruppe. Und mein Anspruch ist halt immer, dass wir irgendwie so einen gesellschaftlichen Bezug haben. Und das bedeutet, das können halt Politikthemen sein, aber es können auch Pop-Themen sein, aber es können auch Dating-Themen sein. Aber es ist so wirklich, was ist wirklich unter mir ist wichtig, dass wir Themen setzen, innerhalb derer wir dann irgendwie Positionierung oder irgendwie Haltung und Meinung und irgendwie Gefühle verhandeln können. Wo wir reingehen können und sagen können, okay, wenn über dieses Thema wird deutlich, dass ich so und so und so denke und dass es das und das und das mit mir macht und dass wir dann quasi einen Raum schaffen, wo unterschiedliche Menschen beziehungsweise Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen, Perspektiven, Realitäten zusammenkommen und dann sich austauschen können.
Wie schafft man einen Diskussionsraum, wo oder in dem unterschiedliche Perspektiven auch Platz haben?
Das ist sehr herausfordernd, insofern dass ich, glaube ich, für mich nochmal, also auch ein bisschen ausprobieren musste und immer noch dabei bin, mich auszuprobieren, auch wie in der Redaktion. Aber ich glaube, ein Learning ist, es bringt tatsächlich nichts, wenn es keinen Rahmen gibt. Es macht einfach keinen Sinn, wenn wir über gewisse Sachen diskutieren, die nicht diskutabel sind. Ich glaube, das ist so das Erste, was klar sein muss. Es bringt nur etwas, über etwas zu diskutieren, wenn alle Menschen, die auch wenn sie unterschiedlicher Meinung sind, es auch möchten und bereit sind. Okay, cool, ich will irgendwie hören, was da, ne, was du zu sagen hast. Aber es macht irgendwie, ich werde nicht darüber diskutieren, ob es Transfeindlichkeit gibt oder nicht. Das wird nicht passieren. Und das ist einfach, das ist nicht förderlich und das ist irgendwie, da hat irgendwie, wer hat da was davon? Also ganz bestimmt nicht Transmenschen. Also die haben da ganz bestimmt, also das ist auch so, ich versuche da wirklich, oder wir versuchen da aus der betroffenen Perspektive so ein bisschen die Themen zu setzen und Fragen einfach auch aus dieser Perspektive zu stellen.
Also auf der einen Seite differenzierte Perspektiven, auf der anderen Seite aber auch, wenn ich es so raushöre, auch schon Regeln für die Diskussion, ne? Also Respekt für den anderen etc. Mhm. Wo siehst du euer Format in der momentanen Diskussionslandschaft? Ne? Wir kennen alle die traditionellen Talk-Formate, wo wir auch wissen, da sind einige Gruppen von Personen nicht repräsentiert. Mhm. Ne? Aber siehst du da durch euer Format und durch andere Formate, die sich so gerade entwickeln, siehst du da irgendwie eine Veränderung oder glaubst du, das dauert noch, bis wir zum Punkt kommen, wo wir vielleicht wirklich mal sehr differenzierte Perspektiven auch von einer großen Reichweite sehen oder hören?
Also ich glaube, was wichtig ist für mich zu sagen wäre, dass ich diese Talkshow nicht aus Reaktion zu den anderen Talkshows gegründet habe. Das heißt, ich sehe mich nicht als Gegenstück, ich sehe mich nicht als Anne Will in YouTube so mäßig, das ist es nicht. Ich habe auch nicht den Anspruch zu sagen, wir wollen auf jeden Fall dieselbe Reichweite haben wie eben die anderen Talkshows. Ich glaube, dafür ist unser Konzept viel zu anders, weil ich sitze ja auch da nicht als vermeintlich neutrale Moderatorin, sondern ich sitze als Esra, ganz klar. Ich habe da meine Haltung.
Du diskutierst mit.
Genau. Ich habe da schon meine Verantwortung, dass ich sage, okay, jede Person, die ich einlade, wird quasi, ne, ich schaffe eine Balance und ich setze einen Rahmen. Das ist schon meine Verantwortung. Ich werde aber nicht so tun, als würde ich da sitzen und einen auf, ich bin ein weißes Papier und ich habe keine Meinung und ich lasse euch mal reden. Nee, das wird nicht passieren. Also, ne, also das ist, glaube ich, erstmal ein großer Unterschied. Und die Themensetzung, also ich glaube, wir können halt irgendwie, ich glaube jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt, ist einfach nur, auch unsere Zielgruppe ist ganz anders. Wir sind irgendwie hauptsächlich 20 bis 24, wenn wir es breiter fassen, irgendwie, weiß ich nicht, 16 bis 30. Aber das ist ja überhaupt nicht vergleichbar mit den klassischen Talkshows. Tatsächlich, weil ich die auch nicht gucke. Also es ist mir sehr fremd. Ich kann nicht mehr mit denen anfangen, deswegen, ja.
Wie siehst du da die Balance? Also ist es, muss es, die, also muss es in die, wie soll ich das formulieren, also müssen die, also die Formate, die du machst, die Diskussionen, die du führst, müssen die in die Masse oder sagst du, es ist doch super mit den jetzigen Medientypen, Zugang zu Kanälen, zu Medien, also die Demokratisierung der Medienlandschaft ermöglicht uns, es auf unsere eigene Art zu tun und wenn wir warten nicht auf die anderen, bis dass wir da unsere, ne, unsere eigene Reichweite, unsere eigene Plattform kreieren können oder, also wie siehst du diese Balance dazwischen oder gibt es da über eine Balance, also müssen wir das hoch, also weitertragen, ne, in die etablierten Formate rein, die Diskussion, die du führst oder sagst du, ne, ist doch super komplementär dazu, unsere eigenen Dinge zu tun und wir warten einfach gar nicht drauf.
Auf jeden Fall Letzteres, also ist nicht meine Aufgabe, irgendjemand anderen zu lecturen oder irgendwie, also ne, jeder hat ja irgendwie so seine Daseinsberechtigung. Für mich ist es einfach nur zu wichtig, irgendwie, dass wir innerhalb eines Rahmens arbeiten, wirken, kreativ sind, der nicht gewaltvoll ist und nicht ausgrenzend ist. Aber ab dem Moment haben wir ein Problem. Und das sehe ich tatsächlich auch in der deutschen Medienlandschaft, aber es ist nicht meine Verantwortung, weil dafür werde ich nicht bezahlt. Aber wenn die mich bezahlen würden, vielleicht würde ich dann quasi die Arbeit leisten. Aber eigentlich, ja, wie gesagt, das ist irgendwie, ich mache das halt nicht aus Reaktion, sondern einfach nur, weil ich selber Bock drauf habe und weil ich glaube auch das Team mega Bock drauf hat und wir uns auch ausprobieren können. Ich glaube, das ist das Coole mit YouTube und auch mit Funk, dass man sagen kann, okay, wir gucken, was funktioniert und im Fokus stehen wirklich die NutzerInnen, also die Menschen, die draußen sind und zugucken, weil sie zeigen uns dann, wenn die abspringen und nicht mehr gucken, dann wissen wir, dass wir nicht mehr die Themen setzen, die sie bewegen. Deswegen ist es sehr, ich, also ja.
Wie stark setzt ihr auf sozusagen das Feedback aus der Community, was Themen angeht, was Gästinnen angeht. Und wie schafft man da eine Balance? Ne? Also wir kennen das ja auch. Wir kriegen wahnsinnig viele tolle Vorschläge zu Themen oder zu Frauen, die wir interviewen sollen, haben aber natürlich auch unsere eigene Vorstellung. Also wie schaffst du da so den Brückenschlag zwischen Einbinden auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch dein Konzept vorantreiben und ne, deinem Konzept oder deiner Vorstellung treu bleiben.
Also bisher war das eigentlich so, dass die Community-Anliegen sehr ähnlich waren mit dem, was wir machen möchten. Vielleicht hat das was damit zu tun, dass wir über ein Jahr schon irgendwie mit unserem Content eine ganz bestimmte Community rekrutiert haben auf Instagram und auf YouTube. Und ich glaube, dadurch sind einfach auch die Themenvorschläge, die reinkommen, die haben wir letzte Woche besprochen gehabt, es wirkt sehr natürlich und es ist so, ja klar, natürlich, das können wir reinnehmen und die sind auch oft sehr ähnlich, das finde ich immer sehr erschreckend, deswegen ist es immer so, ne, wenn wir merken, dass ein Thema immer und immer wieder kommt, wir so, okay, Digga, ich glaube, da muss was sein, da ist ein ganz starkes Bedürfnis, lass uns da mal bitte reingehen, aber auch Gästevorschläge, also gerade ist es noch so, dass es sehr natürlich wirkt und sehr organisch wirkt, mhm, und dass wir da auch ganz stark mit der Community zusammenarbeiten und gucken, okay, welche Gäste, ne, wir rekrutieren ja auch ganz gezielt aus der Community auch für, ne, für den Tisch und ja, also ich habe, wenn mal so Themen kommen, die irgendwie, ich glaube, wenn es mal nicht klappt, also dann liegt es eher daran, nicht, weil ich die Themen nicht cool finde, sondern weil sie nicht diskutabel sind, also es sind so Sachen, wo man eher sagen würde, das ist ein Porträt oder das ist so eine Sache, ne, da kann sich jemand hinsetzen, was erzählen, aber es ist keine, nicht Diskussions- würde ich in dem Sinne, dass man halt, es gibt halt nichts Herz für eine Diskussion.
Wie viele Menschen würdest du sagen, braucht man für eine gute Diskussion? Oder was ist auch vielleicht so das Limit?
Also zwei reichen eigentlich auch schon, zwei Menschen, ganz ehrlich. Wenn da zwei Menschen sind, die unterschiedliche Meinungen haben, da kann man so viel rausholen. Und 20 Minuten ist echt nicht viel, da kann man echt nicht viel rausholen. Limit, ich würde auf jeden Fall sagen, 5 Leute, also so wie es jetzt ist, quasi mit 4 Gästen, ist auf jeden Fall ein Limit. Also ich glaube, ne, wir sind ja auch am Ausprobieren, wir gucken einfach, wie das funktioniert, aber vielleicht, weiß ich nicht, werden wir merken, dass es irgendwie, ne, man kommt da nicht ganz aus der, weiß ich nicht, vielleicht ist es besser mit nur zu dritt zu diskutieren. Mhm. Zu 5, das ist natürlich schön, weil wir dann quasi auf allen Lagern, also ne, wir haben da nochmal Nuancen und das macht das nochmal sehr interessant. Ich weiß es noch nicht, wir sind dann am Ausprobieren.
Ich finde das eine spannende Frage, weil man, ja, weil natürlich, also ne, gerade du sagst, 20 Minuten ist keine lange Zeit, aber ich glaube, man sieht das häufig, dass Diskussionen auch ins Nichts führen können, wenn sie erstens keine Struktur haben, ne, oder keinen Rahmen haben oder zu viele Mitdiskutanten dabei sind und das eigentlich nur so eine Argumentenschleuder ist. Ne? Also es hört sich jetzt blöd an, aber also deswegen finde ich das total spannend, weil im öffentlichen Raum vermeintlich kann jeder mitdiskutieren, aber es funktioniert ja gerade nicht. Ne? Voll, also egal auf welcher Plattform man Themen anspricht oder sich anschaut, es funktioniert ja nicht. Ne?
Voll, aber ich glaube auch, dass wir, ich gehe da voll mit. Ich gehe da voll mit, dass man sich echt, das ist manchmal so, dass man da gegen eine Wand rennt, aber darauf achten wir halt auch in der redaktionellen Vorbereitung. Wir haben ja immer Vorgespräche mit den Gästen und auch, das war bei BlackRock Talk auch schon so, dass wir auch gucken, es bringt halt nichts, Menschen einzuladen, die sich einfach nur selbst darstellen wollen. Es bringt halt nichts, Menschen, die einfach nicht die Bereitschaft haben, potenziell von ihrer Meinung abzurücken. Weil das ist ja das Ziel, dass man sagt, entweder am Ende der Diskussion ist es entweder ein krass, das habe ich so nicht gesehen, ich kann das besser verstehen und vielleicht näher ich mich dem an in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren. Oder es ist ein, ich teile überhaupt nicht die Meinung mit dir, aber ich kann voll gut nachvollziehen, warum du so denkst. Aber ich behalte meine Meinung. Das ist eigentlich das Ziel davon. Es geht ja nicht darum zu sagen, du bist falsch. Also, wo ist das da? Nee.
Ja.
Genau.
Was können wir noch lernen, gut zu diskutieren? Also ich versuche so ein bisschen rauszuhören oder rauszuziehen, was so das Handwerk ist des Diskutierens oder des produktiven Diskutierens, weil ich ein bisschen aber auch im inneren Konflikt so bin, so von, weil du hattest gerade schon so gesagt, so, ne, manchmal ist es so, dass der Auftrag ist, zwei gegensätzliche Meinungen einen Raum zu geben und dann, dass man selbst aber nicht inhaltlich nochmal sagt, okay, man muss diese Position verändern, sondern es geht einfach, denen muss Gehör gegeben werden und dann muss sich jeder Zuhörer dann einordnen, ne, so, und zu sagen, okay, das fand ich jetzt gut oder das finde ich jetzt gar nicht gut oder den Teil fand ich jetzt interessant, aber also wie viel geht's beim Diskutieren darum, ja, wo das Ziel ist, die Meinung anzupassen oder zu ändern oder also wie kann ich lernen, gut zu diskutieren? Also hast du da ein paar Tipps? Oder wir alle, jetzt die Hörerinnen und Hörer?
Coole Frage, weil ich gar nicht den Anspruch habe zu sagen, dass da oder wir haben, glaube ich, alle im Team nicht den Anspruch zu sagen, dass die Menschen, die am Tisch sitzen, sich irgendwie verändern wollen oder sonst wie. Weil natürlich, es geht halt quasi auf der einen Seite darum, darzustellen, welche Meinungen es geben kann. Es sind ja nie alle Meinungen oder alle Perspektiven vertreten. Aber es gibt ja noch eine andere Ebene. Und zwar wollen wir ja nicht nur quasi zeigen, welche Meinungen es gibt, sondern auch zeigen, wie man diskutieren kann. Deswegen ist eigentlich das Diskutieren selbst, eigentlich soll das ein Learning sein für uns alle. Zu gucken, okay, lasse ich die Person aussprechen? Höre ich zu? Und das heißt, irgendwie hatten wir das jetzt in der letzten Sendung, da waren quasi Menschen, die gesagt haben, es ist super wichtig, dass bei dem Thema die und die Menschen auf jeden Fall zuhören. Und es ist super wichtig, dass wir da irgendwie einen Raum bekommen, das zu äußern. Und es war dann auf der anderen Seite, war dann so, die Person, die quasi eigentlich angeprangert wurde, eigentlich an sich zugehört hat, aber nicht zugehört hat, weil die Person dann immer wieder reingegangen ist und versucht halt zu unterbrechen. Aber das ist genau das, was ich zeigen möchte, oder was wir zeigen möchten. Welche Diskussionskultur wollen wir eigentlich? Wie wollen wir miteinander diskutieren? Was ist der Rahmen? Was ist das Fundament? Wo wollen wir eigentlich hin damit? Und wie unterschiedlich sind wir in der Lage, unterschiedliche Meinungen aushalten zu können? Weil ich glaube, das sind wir. Wir sind sehr gut darin, uns trotzdem einander zu lieben, obwohl wir nicht die gleiche Meinung teilen.
Ich habe nur einen sehr limitierten Einblick in die Historie der Diskurskultur, vielleicht jetzt national, international, deswegen bin ich da vielleicht ein bisschen ignorant. Ich frage mich, wie du siehst, wo wir herkommen und wo es hingeht, wenn du sagst, ein wichtiger Teil, Aspekt des Diskutierens ist das Zuhören. Und ich habe so, wenn man so ein bisschen schaut auf die Kräfte, die so in der Welt gerade so agieren, also ob das ist, die Polarisierung der Politik oder wenn man sieht, die Fanbase um Trump, die Festzerrung auf zwei Positionen ohne Nuancen, wie bei Brexit, also runtergekocht, Remain, Leave. Also das ist so eine binäre, simplifizierte Runterkochung von zwei Dingen, wo es sehr einfach so ist, ohne viel nachzudenken, sagt mir mein Impuls, Leave oder Remain. Und dann, dass es zu einem Markenzeichen wird oder zu einem Markenzeichen, mit dem man dann trägt, wie so ein Button, dass man so sagt, remain, leave. Also das sind wir an einem Punkt angekommen in unserer Gesellschaft und in der Diskussionskultur, vielleicht sogar in unseren Denkweisen, also in unseren Köpfen, dass wir es gar nicht mehr anders können, als nur eine binäre, runtergekochte, simplifizierte Meinung, hinter die man sich dann stellt und sagt, so und jetzt ist das Thema abgeschlossen, weiter brauche ich jetzt nicht mehr zu denken, bewegen brauche ich mich jetzt auch nicht mehr. Also siehst du da, macht dir das Angst in diese Richtung, dass in die sich das entwickelt? Und was siehst du, also was können wir tun? Weil ich glaube zum Beispiel, jetzt um es nochmal jetzt in unseren Kontext reinzubringen, das ist das, was ich an dem Format Podcasting so liebe, ist, dass es Raum hat für Breite und Tiefe und für Nuance. Das heißt, irgendwie ist es so, dass bei Podcasts nie die Voraussetzung oder die Erwartung ist, hier kannst du nur hin, wenn du eine fertig artikulierte, gut durchdachte, toll argumentierte Meinung hast. Ne? Und die ist sehr schnell zusammenschneidbar in 30 Sekunden, blitzt die dann im ZDF so oder im Radio, in Radio 1 schön gezeigt werden können. Ne? Also wo man so sagt, okay, das muss so perfekt runtergekocht sein, damit das in unseren Rahmen reinpasst. Also sind wir in einer Zeit, das ist eine super lange Frage, aber sind wir in einer Zeit, in der wir eigentlich mehr Nuance, mehr Raum, mehr Breite, mehr Tiefe zulassen müssen, laut zu denken, weil wir nicht alle fertig artikulierte Meinungen haben könnten in einer komplexen Welt?
Krasse Frage, weil ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht.
Dann denk mal laut.
Also ich glaube, zum einen ist es sehr einfach. Ich glaube, das ist der einfache Weg zu sagen, ich bin jetzt Seite A oder ich bin jetzt Partei B. So, und dann bleibe ich halt dabei und dann ratter ich immer wieder weiter in die Argumente, die man so kennt. Es ist die herausfordernd ist, quasi zu sagen, ich bin mir meiner Meinung bewusst und ich weiß, wer ich bin und ich weiß, warum ich wieso, über was, wie denke. Aber ich kann verstehen oder ich möchte verstehen, wie eine andere Person denkt. Gleichzeitig aber finde ich, dass es, das kann so nicht für jede Person gelten. Ich kann einfach nicht von einer Person, die irgendwie Hartz IV bezieht, verlangen, dass sie bitte doch Verständnis dafür hat und irgendwie einen Raum dafür lässt, dass irgendwie eine Person, die halt Spitzensteuer bezahlt, irgendwie sich darüber aufregt, weiß ich nicht, dass dann irgendwas zu teuer wird. Also es ist für mich so, das musst du dir nicht anhören. Also ich glaube, Diskussionen passieren immer in einem gesellschaftlichen Kontext, sie passieren immer in einer ganz bestimmten Struktur. Deswegen macht es keinen Sinn, in einer ungleichen Machtdynamik Menschen zusammenzupacken und sie dann diskutieren zu lassen. Das macht keinen Sinn, weil das so gewaltvoll ist. Mir ist es dann viel lieber wichtiger, dass wir sagen, okay, haben wir irgendwie 4 Menschen, die in Armut leben, die dann zusammenkommen und unterschiedliche Meinungen haben und dann, weil dann haben wir was Juicy. Dann haben wir Augenhöhe quasi, also auch eine strukturelle Augenhöhe, wo wir dann sagen können, okay, ne, also die strukturelle Augenhöhe wird natürlich auch nochmal bedingt, wer sind die Personen und Gender und irgendwie, ne, irgendwie Hintergrund etc. Aber das wäre mir zum Beispiel super wichtig, wenn wir jetzt zum Beispiel über so politische Kontexte denken. Ich weiß nicht.
Sind also, die Gegensätze dann zu groß, um da wirklich diskutieren zu können oder offen oder frei diskutieren zu können? Das höre ich so ein bisschen gerade heraus, ne? Weil du sagst so, in dem Rahmen, den du jetzt gerade beschrieben hast, ist eine Diskussion möglich, weil man irgendwie eine Ebene geschaffen hat, die, auf der sich alle zumindest finden oder einigen können.
Ja, ich glaube, was ich eher sagen möchte, ist, nicht jeder ist verantwortlich für jede einzelne Diskussion. Das heißt, ich sehe mich jetzt gerade als Esra Karakaya in Berlin 2019 nicht dafür verantwortlich, dass ich mit irgendwelchen AfDlerInnen irgendwie darüber über gewisse Sachen diskutiere. Das ist nicht mein Bier, weil es ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich sehe mich allerdings in meiner Verantwortung quasi zu hinterfragen, welche Privilegien ich habe. So, ich bin im Mittelstand, so, ich lebe in Berlin, ich habe die Zugänge, ich habe Ressourcen, ich bin heterosexuell, ne, das zu gucken, okay, ich bin cisgendered, dass ich da auf der Ebene quasi meiner Verantwortung nachkomme, aber an gewissen Diskussionen muss ich nicht da sein und muss diese Diskussion nicht führen. Also deswegen würde ich jeder Person, die zu mir kommt und quasi von mir verlangen könnte, hey, du musst doch aber irgendwie in deiner Show dem und dem irgendwie einen Raum lassen oder du musst doch da auch reingehen. Und nein, ist nicht meine Verantwortung. Es gibt genug andere Menschen, die vielleicht besser darin sind, verantwortlicher dafür sind und auch vielleicht Spaß dran haben und bereit sind zu sagen, ey, ich gehe da jetzt rein und ich kann das gut. Ich kann sehr gut mit Menschen arbeiten, die eine ganz andere Meinung haben und ich kann das gut auffangen, weil es macht keinen Sinn, auch da nicht mit Menschen irgendwie in eine Anti-Haltung reinzugehen. Das würde nämlich mit mir passieren. Ich hätte erstens keinen Bock auf so eine Diskussion und ich würde in die Diskussion reingehen mit einer krassen Anti-Haltung, würde denken, so alles, was du gerade sagst, ist gewaltvoll und ich werde nicht darauf eingehen. Aber das ist weder für mich förderlich, weil ich fruste. Und die andere Person wird auch denken so, lol, was ist das hier für eine Diskussion? Das ist ja keine Diskussion, das ist ja nur so ein, ne, aneinander abrackern.
Ich finde den Punkt total interessant, den du gerade gemacht hast. Und ich glaube, oder ich weiß, ich kenne viele, die sich diese Frage auch stellen, wenn sie sich momentane gesellschaftliche Strömungen, Probleme, Herausforderungen anschauen. So diese Frage des, welches Privileg habe ich gerade eigentlich? Ne? Oder wie kann ich mir meinem Privileg bewusst werden, um dann besser zu verstehen, was meine Verantwortung ist oder wo ich Verantwortung an den Tag bringen soll. Wie sah für dich dieser Prozess aus, das für dich zu definieren und dann daraus ein Format zu entwickeln.
Ich hatte einfach mega Glück, weil ich Menschen in Berlin hatte, die sehr liebevoll mit mir waren und einfach liebevoll gespiegelt haben, dass ich auch Privilegien habe und dass ich auch irgendwie Vorteile gegenüber anderen Geschwistern in Berlin habe oder in Deutschland oder im deutschen Kontext, im globalen Kontext auch. Und dementsprechend hatte ich einen sehr ich durfte einen geschmeidigen Prozess annehmen quasi, wo ich nicht verstehen konnte, okay, das ist das und das und das, darüber musst du nochmal nachdenken. Natürlich habe ich auch Fehler gemacht, natürlich bin ich in Fettnäpfchen getreten und sowas, aber das ist okay. Also ich glaube, das ist super wichtig, was ich auch anderen Leuten immer wieder sage. In dem Prozess, wo wir unsere Privilegien verstehen, werden wir immer wieder auf Kosten von anderen Menschen einen Lernprozess durchmachen, aber das ist okay, weil das können wir nicht verhindern.
Solange man sich dessen bewusst ist, ne?
Genau. Ja. Solange wir uns, ne, also wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich irgendwie, ich habe eine Freundin und dann habe ich wieder ein falsches Pronomen benutzt, dann ist so, ich rede mich auch sorry und weitermachen. Und nicht irgendwie der Person das Gefühl geben, dass sie mir nochmal ein Gefühl geben muss von wegen, oh, so, ne, ist doch nicht so schlimm mäßig, aber also, dass ich da einfach verstehe, Fehler sind okay, arbeite dran. Und auch eine andere Sache, die ich auch versuche, immer mir selber zu sagen, die größten Bremsen, das größte das stärkste Werkzeug, was uns bremsen würde, ist Schuld und Scham. Dass ich einfach, ich glaube, da versuche ich immer wieder reinzugehen und zu gucken, okay, fühle ich gerade Schuld, fühle ich mich schuldig oder schäme ich mich, dann weiß ich, dass da kein Prozess mehr stattfinden wird. Da ist keine Weiterentwicklung. Die Sachen müssen raus und dann geht's halt weiter.
Wir haben eine Frage, die stellen wir allen unseren Gästen im Podcast. Und zwar ist es die, dass wir, die werden wir dir auch stellen, keine Angst. Und zwar fragen wir jede Gästin, welche Frage sie an die nächste Gästin hat, ohne zu wissen, wer unser Gast sein wird. Ne? Und die Frage haben wir auch Nieke van Dinter gestellt. Die ist die Gründerin und Chefredakteurin von dem Blog-Magazin This is Jane Wayne. Und wir haben zum Schluss ein bisschen in unserem Gespräch darüber gesprochen, also sie hat viel über so Themen geredet, wo sie so das Gefühl hat, dass wir gefühlt das Thema abgeschlossen haben, aber es immer noch nicht, also es immer noch da ist. Und das war das Thema von, dass Frauen tendieren dazu, schlecht über andere Frauen zu sprechen. Das hat sie so ein bisschen beleuchtet und gesagt, kann ja nichts. Also wir haben das so gefühlt, wollen wir zu dem nächsten großen Thema uns abwandern und so tun, als wäre das gelöst. Und für sie war das noch gar nicht gelöst. Deswegen ist ihre Frage an dich jetzt. Ich musste das ein bisschen einleiten, damit das nicht wie so eine Überraschung, eine Überraschung kommt. Also sie fragt dich, unbekannterweise, wie schaffst du es, nicht mehr schlecht über andere Frauen zu reden?
Ich glaube, ich hatte mega Glück einfach in meinem Leben, ne? Weil ich irgendwie Frauen in meinem Umkreis hatte, die mir irgendwie beigebracht haben, dass es, keine Ahnung, weil die Leute, Frauen in meinem Umkreis, Frauensternchen, reden halt nicht schlecht über andere Frauen, dann automatischerweise bin ich da mitgeschwommen.
Aber siehst du das, also siehst du?
Nicht so sehr. Also ich kenne das von anderen Kontexten. Ich habe irgendwie, ne, man kriegt das irgendwie schon mit, auch in diesen feministischen Diskursen, dass es so etwas gibt irgendwie, ne, dass es anscheinend vermeintlich Frauen, nee, was heißt vermeintlich, Frauen irgendwie untereinander irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, sich immer aufeinander schießen. Und ich nehme das an und akzeptiere, also was heißt akzeptieren, aber so cool, ich nehme das wahr, ist so. Aber ich musste immer wieder in meinem Leben daran denken, dass ich einfach das mega Privileg hatte, immer mit Frauen unterwegs zu sein, die einfach super nicht so drauf sind. Warte, ich muss kurz überlegen.
Vielleicht gab es doch welche.
Ich glaube, das ist gelogen, was ich gerade gesagt habe. Ich habe zwei Eltern, die sehr, sehr, sehr streng mit mir schon immer waren, weil wenn es darum ging, schlecht über andere Menschen zu sprechen, auch so aus religiöser Sicht, das macht man nicht, das ist unislamisch, bla bla bla. Und ich glaube, warum ich jetzt gerade gelogen habe, ist, ich glaube, natürlicherweise mich nie mit Menschen angefreundet, die irgendwie eine Tendenz hatten, gerne mal schlecht über andere Menschen zu sprechen. Deswegen habe ich mir, glaube ich, so ein Umfeld gebaut. Und das ist total cool, weil die Frauen in meinem Umkreis sind so geil. Die sind halt mega unterstützend, auch mit dem ganzen Projekt und egal, was ich mache. Und deswegen, also wenn ich eine Person hätte, kennenlernen würde, die so ist, dann würde ich mich fernhalten von der Person. Ich weiß, ein bisschen hart und so.
Was glaubst du, ist der Ursprung dessen, gerade bei Frauen?
Patriarchat?
Ja, ich meine, es gibt's ja auch unter Männern, ne? Also da würde ich das eher so im Kontext von Neid und irgendwie der eine hat Erfolg und das gönnt man dem nicht. Ist das bei Frauen ähnlich? Oder also ja. Wo liegt der Ursprung, dass es bei Frauen irgendwie so sein kann oder so ist?
Das ist mit Abstand die schwerste Frage, die du mir heute gestellt hast. Ich weiß es nicht, ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich einfach auch, bevor ich jetzt irgendwas Dummes sage und überhaupt unreflektiert und super Schwachsinniges sage, ich schiebe es jetzt einfach auf den Kapitalismus. Kapitalismus ist schuld dran. Weil wir immer versuchen uns irgendwie, ne, ist immer so mal hier Marktwirtschaft und irgendwie wer ist irgendwie besser, geiler, genau. Nee, aber ich weiß es wirklich nicht.
Ich habe auch keine Antwort auf die Frage, aber ich denke, ein Aspekt ist auch, dass sich, und das ist jetzt sehr generalisiert natürlich, aber dass sich Frauen vielleicht auch mehr Stress machen. Ja. Und dementsprechend sich vielleicht auch selbst unter Druck setzen und das dann bei einer anderen Frau sehen, bei der das alles super easy läuft und man denkt so, wie macht die das denn?
Ja.
Also gerade, glaube ich, dann, wenn man älter wird, dass man dann vielleicht der anderen das nicht gönnt. Ich will damit nicht sagen, dass ich schlecht über andere Frauen spreche, im Gegenteil. Aber ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie der Ursprung ist und der ist bei Männern vielleicht nicht so da, aber vielleicht ist es auch jetzt gerade so sehr plus und minus gedacht. Weiß ich nicht.
Ich auch nicht.
Wir parken die Fragen.
Ich weiß auch nicht.
Wenn du jetzt nicht weißt, wer als nächstes hier sitzen wird oder das Mikro in der Hand halten wird, welche Frage würdest du stellen?
Muss es so eine ganz intelligente und schlaue Frage sein?
Egal welche Frage. Kann auch die Frage sein, welcher Kaffee schmeckt dir am besten?
Ja, geil, weil ich habe original gerade so eine Frage im Kopf gehabt, ich schwöre. Ich hasse Vittelwasser, ich liebe Wolwigwasser. Meine Frage wäre, welches Wasser magst du am liebsten?
Ganz gut.
Ganz gut, ja.
Muss es stilles sein oder darf es auch sprudeln? Also Wasser breit gedacht oder?
Vielleicht sowohl als auch. Ja? Also innerhalb der stillen Kollektion, was ist da so die Nummer eins und dann auch bei den Sprudeln. Mhm. Selten,
vielleicht hat,
ne?
Das,
ganz klar.
Hat das, meinst du, es hat ein, kann man das auf den Charakter übertragen? Ich werde jetzt
ganz
sehr
sicher. Ich glaube, da kann man, ich glaube, wenn man nochmal analysiert,
bist
wo
du
der
eher
steht?
Still oder bist du eher das sprudelige Laute?
Welcher Persönlichkeitstyp bist du, basierend auf deine Wasserpräferenzen?
Nice.
Wo warst du mit 14?
Örtlich? Im Wedding.
Im Wedding. Wenn wir drei jetzt zurückreisen in den Wedding, für die das nicht kennen, das ist ein Stadtteil hier im Bezirk, ein Stadtteil hier in Berlin. Wenn wir drei zurückreisen nach Wedding, in den Wedding und dich als 14-Jährige wieder treffen, welchen Rat gibst du dir mit auf den Weg?
Die Sache ist, nichts würde durchkommen. Ne? Also ich war halt kackenfrech. Und ich hätte auch einfach, da hätte ich jetzt irgendwie daherkommen können und sagen können, ey, du bist voll cool und bleib einfach dabei und alles gut. Aber ich sage, halt's jetzt einfach damit Fresse, Alter. Was bist du denn hier? Von daher, ich glaube, wenn ich mich sehen würde, ich würde, glaube ich, mir einfach selber einfach einen High Five geben. Ich glaube, das ist so das, wo ich dann als 14-Jährige mitmachen würde. So, ja, okay, cool. Die ist cool, ich bin auch cool. Und dann passt es. Aber alles andere.
Und ey, wenn wir das jetzt mal durchspielen, wenn das jetzt tatsächlich passieren würde und die 14-Jährige, also das dann, wie reagiert die dann auf das High Five?
Ja, die, also auf jeden Fall würde die zurückklatschen.
Okay.
Und sagen, okay, du bist ein bisschen cool. Und dann würde sie weiterlaufen.
Und würde sie dann sagen, so will ich werden.
Nee, ich glaube, sie würde denken, boah, die ist schon richtig geil, aber das kann ich niemals werden. Deswegen, also absolut Anti-Haltung. Ich glaube, das wäre nichts da durchgekommen. Einfach nur in dem Moment, ja geil. Ich habe gerade einen High Five bekommen.
Ich habe so, das Gespräch ging so schnell vorbei und dass wir, ich habe noch so viele Dinge, die du gesagt hast, die so nachwirken. Deswegen, ja, ich weiß nicht, also es wird wahrscheinlich noch ein bisschen nachwirken, lange, weil ich ganz viele Denkanstöße so gebracht hast. Dafür vielen Dank an dich. Und
danke für die
Einladung. Wir machen Edition 2 daraus.
Ja, wir können bei Edition 2 tiefer reingehen. Wo können wir, also für Leute, die dich jetzt vielleicht zum ersten Mal gehört haben oder deine Arbeit nicht kennen, wo kann man dich finden, online, offline, um mehr über dich zu erfahren und dich noch mehr mit deinen Themen auseinanderzusetzen?
Also danke für die Einladung, es hat sehr Spaß gemacht. Unsere Talkshow gibt es auf YouTube, die geht wöchentlich mittwochs hoch auf Kadakaya Talk, Kadakaya mit Y geschrieben, auch auf Instagram, da verwerten wir nochmal andere kleine Schnipsel, auch Kadakaya Talk oder auch bei mir auf dem privaten Instagram-Kanal ms_blackrock, Miss Blackrock.
Tausend Dank, Escher, für deine Zeit, das war so toll.
Danke, dass ich da sein durfte.
Das war ein Gespräch mit so viel Schnelligkeit, ja. Irgendwie, das war echt Wahnsinn. Ich habe auch noch im Kopf ganz viele, eine lange Liste von Fragen. Wir machen das nochmal. Tausend Dank dir.
Dankeschön.
Tausend Dank und dir. Ja, alles Gute und viel Erfolg.
Danke.
Vielen Dank an Ezra fürs Teilen und vielen Dank an dich fürs Zuhören. Du kannst uns helfen, unsere Interviewgästinnen noch sichtbarer und sogar noch hörbarer zu machen. Und du kannst das tun, indem du diese Folge teilst mit deinen Freundinnen und Freunden, deinen Kolleginnen und Kollegen und deinen Bekannten und Verwandten. Oder du kannst diese Folge auch auf den sozialen Medien teilen. Du findest uns auf Instagram @_RoleModels, du findest uns auf Twitter @RoleModels oder einfach den Suchbegriff Role Models auf LinkedIn eintippen, dann landest du auf unserer Seite. Und besonders freuen wir uns natürlich über Bewertungen und Kommentare bei Apple Podcasts. Das hilft uns da im Ranking nochmal hochzusteigen. Über Feedback, Anregungen und Vorschläge für zukünftige Gästinnen freuen wir uns natürlich auch. Ihr könnt uns sehr gerne eine E-Mail schreiben mit Vorschlägen oder mit Feedback an hi@rolemodels.co. Und falls dir diese Folge gefallen hat, dann empfehlen wir euch die Folge mit Aktivistin und auch baldigen Buchautorin Kübra Gümüşay oder auch mit Eva Schulz. Sie ist die Macherin vom Politikformat Deutschland 3000. Also vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Vielen Dank auch an unseren Partner Schieß Mercedes für die Unterstützung dieser Folge und vielen Dank an Jasmin Stuckinger für die redaktionelle Arbeit an dieser Folge. Wir wünschen euch alles Gute. Bis dahin, euer David und eure Isa.